Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. 20 Jahre Fondsvertrieb. Was bleibt? Was geht? Was kommt? Der Fondsvertrieb hat sich in den letzten 20 Jahren stärker verändert als in den Jahrzehnten zuvor. Regulierung, Digitalisierung, ETFs, Neobroker und ein wachsendes Kostenbewusstsein haben die Spielregeln neu geschrieben. Aus dem klassischen Produktverkauf wurde vielerorts eine Beratungs- und Plattformökonomie. Gemeinsam mit Dirk Fischer, Geschäftsführer bei Patriarch Multimanager GmbH, blicken wir zurück auf die Zeit der Fondsstars, Vertriebsprovisionen und Hausbanken, analysieren die Folgen von MiFID II, diskutieren die Macht von ETFs und Neobrokern und fragen, welche Chancen das neue Altersvorsorgedepot eröffnet. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Zukunft von Asset-Managern, Vertrieben und Beratern. Wer wird gewinnen, wer wird verschwinden und wie verändert sich der Wert von Beständen und Unternehmen in einer Branche unter zunehmendem Margendruck? Guten Tag, lieber Dirk, schön, dass du hier bei uns im Studio bist.
Ja, ebenfalls guten Tag. Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Björn.
Ja, es gibt diesen alten Satz, Fonds werden verkauft und nicht gekauft. Den habe ich auch sehr häufig in meinen über 3 Jahrzehnten gehört, die ich inzwischen in dieser Branche bin. Die Frage ist, hat das jemals gestimmt und hat sich das geändert? Wie würdest du das kommentieren?
Also ich würde sagen, früher hat das definitiv gestimmt, weil du weißt selber, wie oft wir überhaupt die Fonds-Idee erklärt haben, da mal angefangen, ja, und dann wurde ein Fonds vorgestellt auf einer Veranstaltung und bei den Zuhörern war meistens die Reaktion so, also Zuhörer sind für mich B2B-Vermittler in dem Moment, ja, die haben schon während des Vortrags mitgeschrieben, welche Kunden ihnen so einfallen und die sind sie dann hinterher eingegangen, immer vorausgesetzt, der Referent und der Vortrag war gut. Heute ist es eher so, dass man sieht, dass die Neobroker doch eine große Macht mittlerweile ausüben, dass ein bisschen mehr B2C-Geschäft aufgekommen ist. Und dass halt zumindest Leute meinen, sie können sich selbst beraten. Ja, und insofern werden jetzt auch Fonds selbst gekauft. Das ist immer nur die Frage, sind das passiv oder sind das aktiv?
Na, zu der Frage kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal. Aber wenn wir mal so zurückdenken, die Anfang der 2000er Jahre, wenn du die mal vor deinem geistigen Auge Revue passieren lässt, was hat sich am stärksten verändert zu heute?
Am stärksten verändert hat sich meiner Meinung nach die Einfachheit, einen Fonds zu kaufen. Über den Weg des Beraters bin ich jetzt. Wenn du dich noch erinnerst, wenn du einen Templeton Growth gekauft hast oder einen Frankfurt Trust Fonds, was auch immer, ja, du hattest einen einseitigen oder einen zweiseitigen Antrag und damit war das Geschäft erledigt. Ja, und dann kam irgendwann.
Aber mit 5 Durchschlägen.
Mit 5 Durchschlägen.
Da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, Vermittler, Vermittlerzentrale, Kunde und so weiter, KVG.
Das stimmt absolut. Und dann kam irgendwann mal das Wertpapierhandelsgesetz auf und da haben wir schon gedacht, oh, Katastrophe, ja, wir müssen mal ein Formular mehr ausfüllen, ne, und heute ist der Prozess natürlich wirklich brutal und wäre ohne Digitalisierung gar nicht mehr zu stemmen. Also ich glaube, das ist die größte Veränderung von allen und da müssen natürlich die Vermittler ihren Weg zu gefunden haben.
Ja, versetzen wir uns nochmal in die Zeit zurück. Du hast gerade Frankfurt Trust angesprochen, auch Gesellschaften, die es inzwischen gar nicht mehr gibt. Wie wurden Fonds damals verkauft? Du hast es schon angesprochen mit den Anträgen. Man halte mal fest, für jede Gesellschaft gab es einzelne Anträge. Wollte man ein buntes Portfolio zusammenstellen, hat man im Zweifelsfalle von 3 Gesellschaften Unterlagen mit dabei, kam sich vor wie der Postbote. Aber eigentlich wollte man den Kunden beraten. Auch verbunden mit der Frage, wie der Kunde beraten wurde. Versuch mal 1-2 Punkte zu machen und zu sagen, wenn man damals einen Fonds einem Kunden näher bringen wollte, was hatte ich denn dafür zur Verfügung?
Also es gab relativ wenig Material und wir kamen klassisch vom Produktverkauf. Also eigentlich wusste der Berater schon, was er am Ende absetzen wollte. Und wir sind also nicht wirklich bei immer bedarfsgerechtem Geschäft gewesen. Es war oft ein eintrainiertes Verkaufsgespräch. Ja, also insofern, damit wir beide hier nicht als Nostalgiker rüberkommen, es war auch nicht alles gut damals. Ja, also genau wie du sagst zum Beispiel, ich habe 3 Anträge dabei. Ich habe es irgendwo schwierig, das im Controlling hinterher dem Kunden nachzuhalten, was sein Depot überhaupt gemacht hat. Ja, also es sind auch viele Dinge einfach besser geworden. Ja, aber der Verkauf war schon sehr produktorientiert und wenig kundenorientiert aus meiner Sicht. Aber es war auf jeden Fall gut, weil die Leute überhaupt an die Fondsidee herangeführt wurden. Ja, wenn wir überlegen, wie lange hatten wir in Deutschland Fondquoten von 10% vielleicht, ja, in der Bevölkerung. Ja, und wenn es diese Vermittler nicht gegeben hätte, ja, und vielleicht auch uns jetzt von der KVG und ihr von der Consultant-Seite, ja, die diese Idee angetrieben hätten, ja, dann wären die Quoten wahrscheinlich noch niedriger gewesen, weil ich meine, ich komme ja ursprünglich mal aus der Bank. Ja, da war das noch stiefmütterlicher aufgestellt. Also da haben wir schon Quantensprünge bis heute erlebt. Ja, und die Fondsidee erreicht jetzt endlich auch den Verbraucher, wenn er sich denn nicht selber sperrt.
Kommen wir gleich zu, was da vielleicht auch Katalysator sein könnte. Ich hatte erst überlegt, ob wir den Podcast überschreiben sollten, war die Kohle früher schwärzer und der Schnee weißer, um dieses Nostalgische da zu betonen, was du gesagt hast. Nein, das war es nicht. Es war auf jeden Fall anders. Und anders kann besser sein oder muss eben nicht besser sein. Thema Kostenstrukturen damals, gängig Ausgabeaufschlag. Heute kann sowas alles rabattiert werden oder so, oder gibt es dann eben bei ETFs auch überhaupt keinen Ausgabeaufschlag mehr. Aber es haben sich ja auch die Geschäftsmodelle verändert. Was sind für dich die wichtigsten Veränderungen im Bereich der Geschäftsmodelle damals und heute?
Also absolut. Kleine Anekdote ganz kurz. Mein Vater war ja Bergmann. Also ich kann dir definitiv sagen, die Kohle war schwärzer damals. Ja. Nein, Spaß beiseite. Ich gebe dir komplett recht. Das Geschäftsmodell war damals völlig provisionsorientiert. Und einen Ausgabeaufschlag durchzuholen war gar kein Problem. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass der Kunde ja eigentlich keine Alternative hatte. Ja, also wenn man ihn auf die Idee gestoßen hat und gerade man hatte jetzt einen Fonds, der Bank vielleicht nicht zur Verfügung stand. Ich bleibe jetzt mal bei den gängigen Beispielen, Templeton Growth, Fidelity European Growth, du kennst sie alle. Ja, warum sollte der Vermittler rabattieren? Er hat ja auch einen guten Job gemacht. Ja, heute ist natürlich ein brutaler Margendruck da. Ich sehe kaum noch Anträge, die nicht rabattiert sind. Wir sind fast alle im Bereich Servicegebührenmodelle unterwegs. Also ist ein völlig neues Geschäftsmodell. Natürlich auch von der Angst, dass es ein Provisionsverbot geben könnte, getrieben. Ja, insofern auch vernünftig, sich dort umzupositionieren. Und ja, ich glaube einfach, es ist eine Frage der Zeit. Auch hier gibt es kein richtig und kein falsch, kein besser und kein schlechter. Es hat sich einfach zu 180 Grad gedreht. Ja.
Zu 180 Grad gedreht. Es heißt, bisweilen dieser Vertrieb damals, er sei komplett storygetrieben gewesen. Wie heißt das heutzutage so schön? Narrative. Das wären alles Schnacker gewesen, die mehr emotional gekommen wären als, ich sag mal, wissenschaftlich beziehungsweise kaufmännisch im Sinne der Kunden. Inwieweit lässt du das gelten und inwieweit sagst du, das ist eine infame Unterstellung?
Das halte ich tatsächlich für völlig falsch. Ja, das mag aber auch sein, dass ich befangen bin in dem Punkt, weil ich sehe mich als klassischen Storyteller. Ich glaube, dass ein Mensch nur kauft, wenn er begeistert ist, ja, und eben nicht nur informiert wurde. Und insofern muss man ihn ja auch für die Fondsidee begeistern und für das, was der Fonds jetzt als spezielle Ausrichtung hat. Und das schaffe ich meiner Meinung nach nicht ohne Story. Ja, klar, wenn er vielleicht eine herausragende Performance hat, dann kauft der Kunde vielleicht blind die Performance. Aber ansonsten möchte er mit irgendeiner Idee abgeholt werden. Ob er an künstliche Intelligenz glaubt, an Nachhaltigkeit, keine Ahnung, Minenwerte, was auch immer. Also ich denke, dass das extrem wichtig ist und dass das leider heute auch ein bisschen untergeht. Ich glaube, dass viele KVG erfolgreicher wären, wenn sie das noch beherrschen würden. Aber mittlerweile ist halt ein Umbruch dort in der Mitarbeiterschaft erfolgt. Man glaubt, es geht nur noch über Fakten und über Abwicklungswege, Schnelligkeit, Digitalisierung. Ich glaube, dass da ein bisschen was auf der Strecke bleibt, was vorher gut gewesen ist. Mag sein, dass es auch Schnacker in dieser Branche gab, aber für die Masse der Kollegen möchte ich das mal dementieren.
Die Kollegen freuen sich. Wir haben jetzt über die Vergangenheit gesprochen. Wir haben gesagt, heute ist es anders. Lass uns kurz die Phase dazwischen beleuchten. Da hat es ja Treiber gegeben, die das beeinflusst haben, dass es sich verändert hat. Du hast einen Punkt angesprochen mit der Regulierung. Vielleicht aber auch noch ein bisschen Fleisch an den Knochen. Hat die Regulierung Vertrauen geschaffen oder Vertrieb erschwert?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, sie hat natürlich am Ende Vertrieb erschwert, weil es einfach viel mehr Handwerkszeug bedarf hat. Ja, also viel auch technische Unterstützung. Ich glaube trotzdem schon, dass sie auch etwas für Vertrauen gesorgt hat, auch wenn uns das vielleicht nicht immer so schmecken wird, weil nehmen wir mal so ein Beispiel wie die ex-ante Kostenrechnung, ja, wird sicherlich erst in der späten Phase der Regulierung gekommen. Viele Vermittler werden da natürlich nicht jubeln, weil sie das einem Kunden immer wieder erklären müssen, aber der Kunde hat zumindest zum ersten Mal das Gefühl, aha, ich bin über Kosten aufgeklärt worden, ja, und vorher war das eine komplette Blackbox. Ich springe mal ganz kurz in einen anderen Bereich, ja, stelle die geschlossenen Fonds vor. Ja, es war ja die gleiche Phase, wenn man so will. Ja, das waren ja alles versteckte Kosten. Ja, und insofern finde ich schon, dass die Regulierung mit dieser Transparenz auch einen Sprung nach vorne geschafft hat, aus Verbrauchersicht. Ja, für uns als Vermittler sicherlich ein bisschen schwieriger, ja, aber wir haben uns ja mittlerweile arrangiert.
So dieses bei historischer Wertentwicklung würde für Sie in 5 Jahren das dabei rauskommen, aber bei den Kosten in der Größenordnung würde das überbleiben, ist jetzt nicht unbedingt der große Prickler im Verkaufsgespräch. Das ist auf jeden Fall mal festzuhalten.
Leider.
Die Digitalisierung hat eine ganz wichtige Rolle gespielt. Die Transparenz und Leistungskontrolle. Früher hat ja keiner Fonds groß miteinander vergleichen können. Heute, wenn ein Berater sagt, ich habe jetzt 2 Wertpapierkennnummern oder ISIN-Nummern, dann kann der Kunde die auch selber mal eben irgendwo in die Datenbank eingeben und kann das dann miteinander vergleichen. Auf jeden Fall hat die Transparenz aber nicht nur die Performance-Vergleichbarkeit, sondern eben auch die Kostenvergleichbarkeit mit sich gebracht. Und dieses Kostenbewusstsein, da wüsste ich von dir mal ganz gerne, ob dir das inzwischen zu weit geht, im Sinne von, die reden dann nur noch über Kosten, oder ob du sagst, nein, das ist eben auch der einzige Faktor, den ich ja vorher kenne. Wenn ich meinen Fonds abschließe, was die Wertentwicklung sein wird, weiß ich nicht, aber ich weiß, mit was es kannibalisiert wird. Wie stehst du zu diesem Thema Kosten?
Programmhinweis, Drescher und Sie. Nachhaltiges Investieren. Hype vorbei oder wichtiger denn je? Genau dieser Frage geht Suscon Investing in Transition auf den Grund. In einem kompakten Online-Format erwarten Sie 2 Tage voller Insights. 5 Webinare und ein Podcast mit führenden Fondsanbietern, Strategen und Marktbeobachtern. Diskutiert werden aktuelle Entwicklungen rund um Regulierung, Greenwashing, neue Technologien und die Rolle der Kapitalmärkte in der Transformation. Was erwarten Anleger heute wirklich? Und welche Strategien haben Zukunft? Seien Sie dabei am 24. und 25. Juni 2026 und gestalten Sie die nächste Phase nachhaltigen Investierens aktiv mit.
Also mich stresst das extrem, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast mich hier leider gestern nicht erlebt. Ich hatte gestern einen Vortrag in Osnabrück und habe halt eine Brandrede genau zu diesem Thema gehalten, ja, weil da ging es jetzt ausnahmsweise mal um den Versicherungsbereich und nicht den Fondsbereich. Und du weißt, wenn du eine Versicherung sozusagen am Anfang berechnest, kriegst du ja auch so eine Prognoserechnung, ne, 3, 6, 9%. Und ich habe versucht, den Leuten klarzumachen, dass wenn sie die Effektivkosten, was ja bei uns im Fondsbereich die TER ist, ja, wenn sie das nehmen, dass das ja erstmal nur eine Zahl auf dem Papier ist, ja, und die eben diese Renditeerwartung, das ist ja das Entscheidende, ob das Asset, was sie wählen, auch wirklich die Renditeerwartung bringt. Und ich glaube, dass die letzten 5, 6 Jahre hier extrem verfälschen, weil wir hatten trotz Ukraine-Krieg, trotz Corona-Ausbruch, hatten wir exzellente Börsenphasen, ja, und ich glaube, dass das im Augenblick blendet, weil das wird gegen die Kosten hochgerechnet und da profitieren natürlich die ETFs, muss ich dir nicht erklären, Björn, ja, die werden sicherlich ihre Schwierigkeiten kriegen, wenn wir mal wieder einen Einbruch an den Märkten sehen, und ich gehöre halt nicht zu denen, die sagen, der kommt nie mehr. Ja, oder wir kriegen nur noch solche V-Bewegungen, wie wir sie zuletzt hatten, schnell runter und schnell wieder rauf. Wir werden auch mal irgendwann einen nachhaltigen Einbruch sehen und dann wird sich zeigen, ob dieses Geiz-ist-geil-Verhalten im Augenblick, ne, dieses billig, billig, billig und alles andere interessiert mich nicht mehr, ob sich das wirklich auszahlt. Ich glaube an Qualität vor Preis.
Heute Morgen war bei einem Podcast, den ich gehört habe, war die Werbung direkt am Anfang schon für Trade Republic. Nach dem Motto, 10 Millionen Konten haben wir schon, kommen Sie zu uns. Erleben wir gerade den Übergang vom beratungsgetriebenen zum plattformgetriebenen Fondsvertrieb?
Schwer zu sagen, aber ich habe schon vor 5 oder vor 6 Jahren die These aufgestellt, dass wir als KVG die B2C-Kunden nicht außen vor lassen dürfen. Ja? Nicht, weil mir das Vermittlergeschäft nicht das liebste Geschäft ist, ja, aber einfach, weil diese Gruppe ständig wächst. Und wenn ich als Fondsanbieter sage, die interessieren mich nicht, ich bleibe nur im Vermittlermarkt, dann blende ich halt eben einen gewissen Bereich des Vertriebs aus. Ja. Wir hatten jetzt gerade ein aktuelles Beispiel. Ich habe mich gewundert, dass bei unserem Fonds, der gerade den größten Absatz hat, das ist der TSI-Fonds, unfassbar viel über No-Load-Plattform reinkam. Und ich konnte mir das überhaupt nicht erklären. Und dann hat mir ein Vermittler ein Schreiben in die Hand gedrückt und sagt, ja, muss doch mal schauen. Die ING DiBa macht gerade eine Riesenaktion für euren Fonds. Und von der wusste ich gar nichts. Also es ist deren eigener Antrieb gewesen. Ja, und sie haben anscheinend doch so viel Macht, dass viele Kunden dort aufgesprungen sind. Ja, und insofern muss ich sagen, ja, es gibt schon diesen plattformgetriebenen Vertrieb, ja, auch wenn der uns vielleicht von der Vermittlerseite nicht gefällt. Und ich muss eher mein Ohr dort reinhalten, glauben, und auch einfach schauen, dass ich aus diesen Aktionen vielleicht selber meinen Nutzen ziehe. Ja. Also es ist beides da, beide Seiten.
Wir haben gerade eine Roadshow gemacht und da hat den Professor Dr. Andreas Hacketal dabei, den Bankenpapst aus Frankfurt, und der hat das, fand ich sehr schön, mit einem Satz zusammengeführt. Der hat gesagt, aus dem Vertrauensgut ist in den letzten Jahrzehnten ein Erfahrungsgut geworden bei der Beratung, und wollte eben darauf hinaus, dass man früher gesagt hat, ich kenne den Fischer, der haut mir nicht übers Ohr, der will mir was Gutes geben. Das Vertrauen da rein, beziehungsweise wenn dann ein Name genannt wurde von einem Institut, das ein klanghafter Brand war oder ein Fondsmanager, der ein Star war, dann hat man das gekauft und gesagt, ich glaube, ich bin da in guten Händen. Inzwischen ist es ein Erfahrungsgut, meint er, im Sinne, es ist messbar geworden. Ich kann mir eben den Chart anschauen. Das würde aber doch eigentlich auch bedeuten, dass die Rolle des Beraters zumindest mal in der Breite des Marktes auch von abnehmender Bedeutung ist.
Ich glaube eher, es spielt beides zusammen. Der Berater muss halt viel besser vorbereitet sein wie früher. Wie du es richtig beschrieben hast, konnte der Kunde es früher weniger verifizieren, was ihm der Berater empfiehlt. Ja, also nehmen wir ein Beispiel, er empfiehlt ihm einen Indienfonds, weil er die Story als gut erklärt hat. Dann wäre der Kunde nie auf die Idee gekommen, jetzt vergleichen wir mal alle Indienfonds, die da so am Markt sind. So, heute hat er aber diese Möglichkeiten, und deshalb muss ich natürlich als Berater viel besser präparieren, in das Gespräch gehen. Ich muss Argumente für meinen Fonds haben. Ich muss auch wissen, wo ist der tatsächlich positioniert. Und ich finde das erstmal für beide Seiten gut. Für den Kunden, er kriegt eine bessere Qualität. Ja. Und der Vermittler weiß, wenn ich gut vorbereitet bin, dann wird der Kunde mich nicht aushebeln. Aber natürlich ist es mehr Arbeit, keine Frage. Und insofern gebe ich eurem Redner recht, ja, dass er einfach sagt, das hat sich schon ein bisschen gewandelt, nur Image, nur Vertrauen reicht nicht.
Die Leistungen müssen sichtbarer werden, das können wir, glaube ich, festhalten. Und die Kunden vergleichen auch stärker und haben davon im Internet im Allgemeinen und der künstlichen Intelligenz im Speziellen die Möglichkeit, das auch miteinander dann eben sehr qualifiziert zu tun. Die Möglichkeiten hätte es ja vor vielen Jahren noch gar nicht gegeben. So, jetzt kommt das Altersvorsorgedepot. Wir beide haben dazu schon ein paar Mal telefoniert und uns ausgetauscht. Wird das nach deinem Dafürhalten diesen Prozess katalysieren? Wie wirkt jetzt das Altersvorsorgedepot, das ja auch das Standarddepot mit sich bringt, das man alleine schon durch Online-Klickstrecken für sich abschließen sollen können? Inwieweit ist das der Katalysator der Prozesse, über die wir gesprochen haben? Und was heißt das für die verschiedenen Marktteilnehmer?
Fangen wir mal bei den Marktteilnehmern an. Ja, ich fange mal bei dem Verbraucher an. Ja, für den Verbraucher ist das ein Riesenwurf. Ja, ist für mich das beste Gesetz mindestens der letzten 20 Jahre. Ja, und da muss man auch, jetzt bin ich mal einmal politisch, ja, da muss man noch Christian Lindner, ob man ihn mag oder nicht, noch wirklich ein Dankeschön schicken, weil er sich dafür halt eingesetzt hat, ja, auch wenn er dann ausgehebelt wurde. Das ist schon noch so ein bisschen seine Blaupause. Ja, so, jetzt aber genug Politik-Bashing. Ja, aber für den Kunden hat es einfach so viele Vorteile. Der wird daran nicht vorbeigehen können. Punkt. Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie wird er darauf gestoßen? Wie entdeckt er es? Ja? Kommt es tatsächlich über das staatliche Angebot? Kommt es über die Neo-Broker oder kommt es über den Berater? Ja? Ich glaube, dass der Berater gut beraten ist, ja, wenn er ein Angebot hat. Ja, und er muss natürlich ein Standardangebot und ein individuelles zur Verfügung haben. Da wird er was finden. Und für das individuelle Angebot wird er halt eine eine Begründung haben müssen, warum er das vielleicht anbietet entgegen einem günstigeren Preismodell. Ja. Wird für den Berater schwer, muss man ganz klar sagen, weil ich glaube, die Neobroker werden auf dieses Thema aufspringen. Ich hätte jetzt fast gesagt, wie die Geisteskranken, entschuldige den Ausdruck, ja, weil die auch nicht diesen Margendruck haben. Ja. Also sie werden das wirklich sehr günstig anbieten können und den Start lasse ich mal beiseite, weil den kann ich wirklich nicht einschätzen, ja, was er da am Ende zustande bringt. Aber die Neobroker
werden... Du sprichst vom öffentlichen Träger, das, was viele den Staatsfonds nennen. Ja.
Okay. Genau, ja. Genau. Also das kann ich noch nicht ganz greifen, weil ich glaube, dass das für ihn gar nicht so einfach wird, das überhaupt aufzustellen und ob er halt das auch für eine Schnapsidee, ganz offen gesagt. Ja, aber okay, es soll so kommen, warten wir es ab. Aber die Neobroker sind für mich die große Konkurrenz. Und deshalb muss ich als Berater mich für ein Modell entscheiden, wo ich auch wirklich was dran verdiene. Das ist ja schon die erste Kunst, weil nur Geld tauschen will sicherlich kein Berater. Ja, und dann muss ich halt eine Begründung haben, warum ich das mache. Vielleicht eine ganz spannende Argumentation. Ich saß jetzt bei der AXA. Und die AXA hat dann mal so den Gedanken in den Raum geworfen und sagt, naja, warum muss ich denn das Standarddepot und das individuelle Depot qualitativ gleich ausgestalten? Ja, und ich muss ja ehrlich sagen, wir waren manchmal ist man vertriebsblind. Ich saß dort immer und habe für mich gedacht, ich habe zweimal das gleiche Produkt. Eins ist billiger, eins ist teurer. Das war so mein Ansatz. Und die AXA sagte dann so, nö, wir überlegen, das Standarddepot, sage ich mal, qualitativ schlecht aufzustellen und das Individuelle mit allen Features, die die Welt sozusagen hergibt, um einfach auch wirklich den höheren Preis begründen zu können. Und das fand ich nicht doof. Ja, das war wirklich, finde ich, eine gute Idee. Und so, denke ich, muss der Berater sich auch irgendwo positionieren. Ja, und er wird es schon deshalb haben müssen, damit ihm seine Riester-Bestände nicht wegfliegen. Ja, weil das ist ja eine Option, umzudecken. Und ich glaube, das wird nicht für jeden Kunden sinnvoll sein, aber viele Kunden werden das machen. Und wenn er die Bestände nicht verlieren will, dann muss er auch ein gescheites Angebot haben. Ja. Sehr lange hat mich beantwortet, aber ich hoffe,
nein,
es passt.
Nein,
ja.
Ich glaube, es ist für beides da auch Platz. Sowohl für ein schnelles Standardprodukt im Sinne von, du willst 150 Euro im Monat sparen. Das Standardprodukt macht das für dich möglich mit Standardfonds. Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, welche steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten es gibt durch Überzahlung, es gibt ja auch die Möglichkeit, zwei Verträge abzuschließen, da bis hin zum Halbeinkünfteverfahren alles zu nutzen, da ist eine unglaubliche Komplexität drin. Das heißt, wenn man den Kunden beraten will, und das hast du ja gerade auch mit der AXA angedeutet, und diese Möglichkeiten in einem Vertrag einräumt, dann würde ich sagen, dann kann das auch nicht für 1,50 Euro in der Beratung über den Tisch gehen, denn da steckt eine Menge Wissen drin und es wird der Person eine Menge zusätzliche Gewinne und Erträge erwirtschaften und dann soll das auch seinen Preis haben. Setzen wir uns in die Zeitmaschine, schauen wir 10 Jahre weiter, ob du oder ich dann noch Fondsvertrieb und Fondsberatung machen, das werden wir sehen, aber wie wird dann der Fondsvertrieb in Deutschland laufen, mit Blick auf die technischen Möglichkeiten, die gegeben sind. Wir haben über Plattformen gesprochen, wir haben über KI gesprochen, aber ich sag mal gerade auch mit Blick über die klassischen Vertriebswege für Fonds. Wer werden da eher nach deinem Dafürhalten die Gewinner sein? Wer werden da die Verlierer sein? Wer rutscht da hinten runter?
Also ich glaube, es wird erstmal weiterhin einen sehr, sehr großen Konzentrationsprozess geben. Ja, ich sag mal, solche kleineren Firmen, wie sie auch wir sind, die Patriarch, werden es schon schwer haben. Die werden sich häufig Partner suchen müssen, um irgendwo wirklich auch kosteneffizient arbeiten zu können. Muss man ganz realistisch sein. Man sieht ja jetzt schon sowohl bei KVG als auch bei Pools, ja, als auch bei Vertrieben. Es gibt ständig Zusammenschlüsse. Stärke und Marktmacht werden da ein bisschen wichtiger werden. Bei der technischen Seite wird für mich das Thema KI wird so ein ähnlicher Quantensprung werden, wie es die Plattformen damals im Fondsgeschäft waren. Wir waren ja von normalem Antrag dann auf einmal zum Plattformgeschäft. Also ich glaube, das können wir wahrscheinlich noch gar nicht abschätzen. Ja. Aber ich sehe das im Augenblick an einem Effekt. Sorry für den Mini-Werbeblock. Wir haben ja vor 12 Jahren einen Fonds aufgelegt, der rein an einer Maschine abgegeben wurde. Und sind wir damals belächelt worden und der TSI-Fonds und heute läuft er sehr, sehr gut, ja, und man sieht einfach, was die Zeit dann bringt, ja, und ich glaube, heute können wir noch gar nicht abschätzen, was KI alles im Fondsmanagement gerade bewirken wird, ja, aber auch in der Abwicklung, also das wird für mich eine große Veränderung sein. Ja, und vermittlerseitig, da wird es für mich extrem auf die Positionierung ankommen, aufs Geschäftsmodell ankommen, wirklich in dieser stärker technologischen Welt die Kunden zu erreichen, die vielleicht eben einfach doch mehr auf Mensch setzen, die einfach diese persönliche Beratung haben wollen. Ich greife jetzt nochmal kurz in die Vergangenheit zurück. Wenn wir auf die Bankseite gegangen sind, gab es das ja auch. Ne? Es gab so Private Wealths, ja, und dann gab es halt den Normalsterblichen. Ich glaube, das werden wir immer stärker auch in der Beraterschaft sehen. Also Qualifikation wird extrem wichtig sein, Kundennähe wird wichtig sein. Vielleicht kommen auch tatsächlich wieder Tools auf, wie Kundenveranstaltungen zum Beispiel, wo man jetzt im Augenblick den Eindruck hat, das ist so ein bisschen weniger sexy geworden. Ja, vielleicht werden die Leute irgendwann danach wieder gieren. Das könnte ich mir gut vorstellen und ich glaube einfach, dass die Palette an Produkten ja noch ETF-lastiger werden wird, wenn wir nicht eine riesen Börsenkrise sehen werden, ja, weil das Thema Kosten geht auch nicht mehr weg. Ja. Aber vielleicht magst du noch ein paar Punkte ergänzen, aber das sind so meine Visionen im Augenblick für die nächste Zeit.
Für mich ist die Börsenentwicklung nicht entscheidend dafür, ob es in Zukunft noch ETFs geben wird oder nicht. Die ETFs sind eine Verpackungsform und wenn es Börsenverwerfungen gibt, wird es die im Bereich klassischer aktiv gemanagter Fonds genauso geben wie im ETF-Bereich. Aber du hast es angesprochen, Margendruck, Konzentrationsprozess. Eine Frage, das wirkt sich natürlich auch auf den Wert von Unternehmen aus, den Bestandswert. Und wir haben ja im Bereich der Vermittlerschaft eine schon ziemlich überalterte demografische Struktur. Viele fragen sich da, ist es besser jetzt oder in, ich sag mal, 4, 5 Jahren seine Bestände zu übertragen, losgelöst davon, ob man da noch Spaß dran hat. Was glaubst du, wird interessanter sein, jetzt noch was draus zu machen, um es dann abzugeben oder zu sagen, der Margendruck und so weiter wird sich auf den Wert von Assets da eher negativ auswenden? Sieh zu, dass du es vorher abgibst.
Zwei Antworten dazu. Die erste Antwort ist, es wird davon abhängen, wie gut ist der Bestand gepflegt und auf welches Geschäftsmodell hat der Bestand gesetzt. Also wenn wir sozusagen provisionsgeschützt im Bereich des Servicegebührenmodells sind, glaube ich, hat es eine gute Chance. Wenn wir klassisch in dem reinen Bereich, ich setze auf Bestandsprovision und ich habe weiterhin das Damoklesschwert über mir schweben, das Provisionsverbot, könnte es schwieriger werden. Grundsätzlich hat man ja folgende Entwicklung gesehen. Wenn ich vor 5, 6, 7 Jahren einen Bestand verkaufen wollte, habe ich quasi nichts dafür bekommen. Keiner war interessiert. Jetzt haben wir das Demografieproblem, dass die Leute, die einsteigen wollen, die einen anfangen wollen im Geschäft, eigentlich ohne einen Bestand keine Chance mehr haben, mit null anzufangen, weil sie brauchen erst die ganzen Lizenzen, die Regulatorik und so weiter. Also Bestände sind gefragter denn je. Alle Pools schlagen sich um die Bestände. Ich kriege im Augenblick hervorragende Preise. Also ich will jetzt niemanden zum Verkaufen sozusagen aktiv auffordern, aber im Vergleich zu vor 5, 6 Jahren paradiesische Zeiten für den Verkäufer. Ob die noch besser werden in den 5 Jahren, kann ich schwer beantworten, Björn, aber es könnte sein, wenn der Bestand gut gepflegt ist.
Ja. Versuchen wir uns am Fazit. Die Ausgangsfrage war ja die, was bleibt, was geht, was kommt. Mein persönliches Fazit ist so ein bisschen, es geht nicht darum, ob sich der Fondsvertrieb weiter wandelt, sondern eher darum, wer diesen Wandel aktiv gestaltet und wer gestaltet wird von diesem Wandel, mit anderen Worten, da verdrängt wird. Ich will dir die Möglichkeit zu einem Abschlussplädoyer dazu geben, um das Wichtigste damit reinzupacken. Wie willst du den Podcast beschließen?
Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, tatsächlich sich mit einer solchen Situation zu beschäftigen und auch wirklich fürs eigene Geschäftsmodell zu schauen, wo sind die Chancen, wo sind die Risiken. Ich fange mal bei der Patriarch an. Ja. Uns gibt es jetzt knapp 20 Jahre und wir werden immer wieder gefragt, wie habt ihr es in diesem Haifischbecken geschafft, bis jetzt einigermaßen da durchzukommen. Ganz ehrlich, Björn, weil wir uns alle 2 Jahre neu erfunden haben. Ja, wir haben immer geschaut, wohin geht der Markt, ja, wo schaffen wir es, eine Nische zu besetzen, ja, was sind die Dinge, die wir vielleicht eher liegen lassen, die wir anderen überlassen müssen. Und ich glaube, genau so muss der Vermittler agieren. Wenn er jetzt einfach nur sitzen bleibt und sagt, ich mache das, was ich 100 Jahre gemacht habe, genauso weiter, wird es ihn irgendwann erwischen. Ja, ob es über KI ist, ob es über Provisionsverbot ist, was auch immer. Ja, also ich glaube schon, dass diese Positionierung das Kriegsentscheidende ist. Und da ist auch jeder so ein bisschen selber gefordert, weil jedes Geschäftsmodell ist individuell. Und ich hoffe, dass wir beide heute da einfach auch ein paar Anregungen liefern konnten, worüber es sich lohnt nachzudenken. Ja, das wäre so ein bisschen mein Fazit auf jeden Fall. Ich könnte jetzt diesen alten Spruch hören, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Klassisch, ja. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ein bisschen Wahrheit steckt auch in jedem alten Slogan.
Ja. Das mit dem Neuerfinden von Unternehmen, das können wir bei Drescher und Sie nachvollziehen. Bei uns vielleicht nicht alle 2 Jahre, da sind die Zyklen etwas länger, aber ich würde mal sagen, alle 5 Jahre ist das schon der Fall gewesen. Vor 20 Jahren hätten wir wahrscheinlich nicht an eine Fondsplattform gedacht. Und trotzdem war es irgendwann einfach notwendig, das zu tun. Ich möchte gar nicht wissen, was um mich herum passiert. Was nicht sein darf, das nicht sein kann, das kann für einen Unternehmer sowieso nicht das Motto sein und schon gar nicht in einer so schnelllebigen Welt.
Exakt.
Da sind wir am Ende unseres Podcasts und da kommst du natürlich nicht aus dem Studio raus, ohne mir zu erzählen, was du im Augenblick so liest. Neben dem Altersvorsorgereformgesetz, um dich gut vorzubereiten. Und ich kann dir sagen, ich habe das hinter mir, vor allen Dingen auch mit den Verweisen auf die entsprechenden anderen Gesetzestexte, ist das keine wahre Pracht. Was hast du, was gängiger ist im Augenblick, was okay, du liest?
Also das Thema Altersvorsorgedepot unterschreibe ich erstmal. Das sehe ich ganz genauso. Ja. Ich lese tatsächlich im Augenblick das Buch Bewusst erfolgreich von meinem Freund Andreas Buhr, hier, der ja auch viele Unternehmen beraten hat und so weiter, der mittlerweile das Alter von 65 erreicht hat und so ein bisschen mit seinem 40. Buch reflektiert, wie er so die heutige Situation sieht. Ja. Und das ist ganz spannend, weil jemand, der immer nur aus dem Bereich kam, höher, schneller, weiter, ja, erstmal mit einem strukturierten Ansatz, dann mit seinem eigenen Unternehmen und er jetzt eben einfach sagt, okay, was ist eigentlich Erfolg? Ja, Erfolg ist nicht nur an Zahlen zu messen, sondern wie war ich von der moralischen Seite unterwegs? Ja, das trifft so ein bisschen meinen Nerv. Ja, also ich für mich in so einer Welt, wo es heute Olympiaden für Doper gibt, wo man so sieht, was ein Elon Musk und Donald Trump so alles tun, finde ich auch wichtig, mal zu hinterfragen, ja, was tut man eigentlich oder in welcher Form tut man etwas, um zu einem gewissen Ziel zu kommen. Und das macht er sehr, sehr spannend, ja, und eben gerade für eine Person, die vorher immer in eine andere Richtung unterwegs war, finde ich interessant zu lesen, ja, kann ich wirklich empfehlen.
Gut, nehmen wir. Ja, meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie den Kanal abonnieren, so Sie es noch nicht gemacht haben, die Fondsgedanken. Wenn Sie diese Folge bewerten in den sozialen Medien, gerne auch kommentieren. Und wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen an Ihre Kollegen und Freunde, dann bin ich Ihnen sogar persönlich dafür dankbar. Und ansonsten verabschiede ich mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.